Weißt du, wie man Kuchen backt? Aus Wasser und aus Sand? Meine Kuchen sind in unserer Straße schon bekannt. Jeder sagt, dass mein Kuchen der allerschönste ist. Schade, Papa, dass du nicht dabei gewesen bist. Heute bei unserem Fußballspiel, da stand es 5:4. Oh, wie haben wir geschrien, heute gewinnen wir. Dass wir dann zum Schluss verloren, war ein großer Mist. Schade, Papa, dass du nicht dabei gewesen bist. Und als wir dann ein Haus gebaut, aus Laub, Gestrüpp und Holz, war Peters Papa auch dabei. Und Peter war so stolz. Als das Haus da fertig war, da habe ich dich vermisst. Schade, Papa, dass du nicht dabei gewesen bist. Uschi hat ein neues Rad und übt jetzt immer zu. Ich stieg einfach auch mal auf und konnte es im Nu. Große Kurven fahre ich schon, was ziemlich schwierig ist. Schade, Papa, dass du nicht dabei gewesen bist. Heute Nachmittag 4, da war ich so allein. Musste 4:30 doch schon beim Zahnarzt sein. Es passiert bei mir so viel und du bist nie dabei. Weißt du, Papa, nimm dir morgen doch für mich mal frei. Das ist ein Lied von Rolf Krenzer und Siegfried Fietz, das ich mal auf einer Tonband gehört habe und das so schön ausdrückt, was die Jungs brauchen. Wenn ich es als Musik mitgebracht hätte, weiß ich nicht, ob sie die Verse verstanden hätten. Beim ersten Mal versteht man es nicht. Aber es wäre ihnen noch viel mehr ins Herz gegangen. Es ist eine ganz hübsche Musik. Was bedeutet der Vater für das Kind? Zuerst Schutz. Einen kleinen Patienten hatte ich, der Mezzeno gebaut hat. Das ist so ein Baukasten mit den verschiedensten kleinen Figuren, Tieren, Bäumen, Bauklötzen. Und die Kinder bauen da Mezzenen auf einem bestimmten Brett. Die spielen damit und diese Szenen sind sehr aussagekräftig. Da gibt es einen Schlüssel dazu, wie man die interpretiert. Und da kann man allerlei ersehen daraus, wie es den Kindern geht. Denn im Unterschied zu uns, die wir direkt Antwort geben können, antworten Kinder ja nicht auf solche Fragen. Also, und der kleine Dennis, der baute mit dem Zeno damals einen Fluss, ein langer blauer Baustein war der Fluss, und hinter dem Fluss lauerte das Krokodil im Wasser und die Kinder gingen über eine kleine Brücke, die er gebaut hatte. Und da habe ich zu ihm gesagt, na Dennis, das ist aber ganz schön gefährlich, was die Kinder hier machen, über so eine Brücke gehen, wo gleich das Krokodil daneben steht. Und da sagt er, ach, du kennst meinen Papa nicht, der kommt, der ist stärker als das Krokodil. Der Papa ist da, wenn ich ihn brauche. Manchmal nicht zu der Zeit, aber abends kann ich dann mit ihm reden. Der Papa hält zu mir, auch mal gegen die Mama. Das haben wir Mütter nicht so gerne, aber das ist unbedingt nötig. Übrigens, unsere Kinder hat mein Mann erzogen. Ich bin immer voll berufstätig gewesen und deswegen halte ich sehr viel von Vatererziehung. Da bin ich auf dem Auge besonders hellsichtig. Das hat bei uns gut geklappt. Der Papa lacht mich nicht aus, auch wenn ich etwas nicht weiß. Große Angst für ein Kind, das ja selber spürt, dass es noch nicht alles weiß. Und wenn es dann ausgelacht wird, dann ist es ganz getroffen. Das tut der Vater nicht. Er kennt seinen Kleinen. Der Vati kann ein Geheimnis bewahren. Bei der Mutti ist man da nicht immer so sicher, ob sie doch mit der Oma drüber spricht. Aber der Vati kann ein Geheimnis bewahren. Der lässt mich nicht hängen. Der verlangt auch nicht zu viel von mir. Der merkt, wenn ich mein Bestes gegeben habe, auch wenn der Erfolg vielleicht nicht so groß ist. Wir hatten immer mit Leserechtschreibkindern zu tun. Und die kriegen ja keine guten Noten im Diktat. Sie können es eben einfach nicht. Und da haben wir immer wieder den Vätern gesagt, erkennen Sie die Anstrengung Ihres Jungen an. Wenn der heute 20 Fehler bringt, dann ist das wunderbar. Dann loben Sie ihn und sagen, guck mal, schon 5 Fehler weniger als letztes Mal. Der Vater merkt, der Junge hat sich angestrengt. Viele Väter haben so eine gewisse Marge. Die Latte ist 2 Meter hoch und da muss er drüber, ob er will oder nicht. Das ist für Kinder sehr belastend, weil sie sich ja große Mühe geben, es dem Vater recht zu machen. Der Vater muss erkennen, kann meiner das oder ist das zu viel? Und es ist nicht so einfach zu erkennen, wie sich das hier ausspricht. Denn man möchte ja auch ihn herausfordern. Aber ein guter Vater kann das erkennen. Und der Vater tröstet mich, wenn ich traurig bin. Kann nämlich nicht nur die Mutti trösten, der Vati kann das auch. Und die Bibel sagt ja, dass unser himmlischer Vater so tröstet, wie eine Mutter tröstet. Und es gibt auch viele irdische Väter, die wunderbar trösten können. Also, er ist ein Schutz für das Kind. Er ist ein Vorbild. Ich habe manchmal in der Sprechstunde, wenn die Väter mitkamen, was leider nicht so oft der Fall war, meistens kamen die Mütter alleine. Deshalb finde ich das toll, wie viele Väter hier sind. Also, ich bin ganz hingerissen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und wenn der Vater mal mitkam in die Sprechstunde, dann habe ich gesehen, dass zum Beispiel der Junge den Scheitel auf derselben Seite hatte wie der Vater. Dann habe ich dem Vater gesagt, ist Ihnen das schon aufgefallen? Als Arzt guckt man ja, da sieht man sowas. Nee, das wusste ich nicht, sagt er. Und manchmal hat er dann schon ein Tränchen im Auge gehabt, weil er das gar nicht wusste, dass sein Junge ihn so genau beobachtet und ihn so nachmacht. Oder ein Familienfoto habe ich gesehen. Alle sind aufgestellt zu einer Hochzeit und der Opa steht so ein ganz klein bisschen abseits und steht da so. Und neben dem Opa steht der Enkel. Ach so. Haben Sie sicher auch schon beobachtet. Sehr niedlich, wie die Kinder den Vater und den Opa nachmachen. Berufswünsche kurz vor der Pubertät gehen sehr oft auch in Richtung des väterlichen Berufes. Vergesse ich nie eine Szene, als ich den Jungen gefragt habe, natürlich will ich Architekt werden wie mein Papa. Und er saß daneben und wurde puterrot. Das wusste er gar nicht und er wusste gar nicht, dass sein Beruf für den Jungen so attraktiv war. Nur ändert sich das noch, bis man mal in die Ausbildung kommt. Aber eine gewisse Zeit des Lebens möchten die Jungs das so machen wie der Vater. Tischmanieren werden imitiert. Haben wir sehr oft gehabt, dass die Eltern kamen, die Mutter kam und sagte, also unser Junge ist unmöglich. Der hat überhaupt keine Manieren, der horcht auch nicht. Und dann muss man immer sehr diplomatisch fragen, wie sind denn so die Regeln bei Ihnen zu Hause beim Essen? Und dann kam manchmal raus, dass er nichts tat, als genauso essen wie der Vater. Oder Ordnungsliebe auch. Ich vergesse nie den Tag, habe ich mal mitgekriegt, als mein Mann den Jungen sagte, also jetzt mach mal endlich, räum mal dein Zimmer auf, das sieht ja furchtbar aus bei dir. Und da war der schon so keck und sagte, Vater, dein Zimmer ist auch nicht besser. Ist natürlich schon an der Grenze zur Frechheit, aber ich musste damals ziemlich lachen. Also wenn wir es nicht vormachen und wenn der Vater als besonderes Vorbild es nicht vormacht, ist das nicht so lockend und auch nicht so wirksam für den Jungen. Wie der Vater mit Frauen umgeht, ist etwas, was die Kinder sehr genau beobachten. Wie er mit der Mutter umgeht, wie sie sich begrüßen, wie sie miteinander reden oder ob er die kleine Tochter sieht, ob er sieht, die hat heute was Hübsches an und ob er ihr das auch mal sagt. Das ist, können Sie sich gar nicht vorstellen, wie wichtig das auch für ein kleines Mädchen ist, dass der Papa ihr sagt, das sieht hübsch aus. Ich hatte eine Assistenzärztin, ein Bild von einer Frau, wunderschön. Die hatte ihr Leben lang von ihrem Vater gehört, du bist dick und hässlich, du kriegst nie einen ab. Man konnte ihr nicht beibringen, dass sie gut aussieht. Gesagt, Carmen, du bist wunderschön. Du musst dich nicht ganz so verrückt anziehen, aber du bist wunderschön. Das würde sie mir niemals abgenommen haben. Wenn der Vater am Lebensanfang ihr das nicht beigebracht hat, du bist ein hübsches Mädchen, mir gefällst du, dann ist das schwer, später für sie ein Kompliment anzunehmen. Viele können so ein Kompliment nicht annehmen. Die Jungs können nicht das Kompliment annehmen, du bist gut, du kannst was, weil sie es vom Vater immer anders gehört haben. Und die Mädchen haben zum Beispiel Schwierigkeiten mit einem Kompliment für die Schönheit. Wie also der Vater umgeht mit der Mutter und mit der Schwester, das prägt sich dem Buben ein und dem kleinen Mädchen prägt sich das auch ein. Es war so, dass öfter diese überbehütenden Mütter, die gibt es hier nicht so, aber im Westen gab es sie sehr viel, kamen und so einen kleinen widerstrebenden Neunjährigen hinter sich herzogen und sagten, also der kann sich überhaupt nicht wehren in der Schule, der wird gemobbt. Und der steht dann rum und natürlich zieht die Aggressionen auf sich, wenn er da so verschüchtert und wehrlos steht. Und dann habe ich immer gefragt, wie ist das, hat der Junge Kontakt, hat der Vater mal Zeit für ihn, macht ein Vater und Sohn auch mal was alleine? Und dann sagten viele Frauen, das ist nicht nötig, ich bin ja da. Mein Mann ist schwer berufstätig, der hat keine Zeit, aber das ist auch nicht nötig, er hat ja mich. Und dann habe ich immer zu den Müttern gesagt, das kann vielleicht sein, aber dieser Junge, der wird ein Mann und das kann er nicht von ihnen lernen. Kann er nur beim Vater abgucken. Denn da haben viele Frauen geglaubt, dass die Erziehung sorgfältig und ausdauernd und so sein muss, aber wer das macht, ist egal. Und das stimmt nicht. Für das Kind, für alle Kinder, nehmen Vater und Mutter je 50% des Hirns ein, sage ich mal so, wie die rechte und linke Hirnhälfte. Das ist in allen Kindern verankert. Und auch wenn der Vater nur wenig Zeit hat, ist er doch im Bewusstsein des Kindes die eine Hälfte der Erziehungsmacht. Also denken Sie nicht, wenn Sie sehr viel zu tun haben und wenig Zeit für Ihre Kinder, dass für Ihre Kinder die Mutter wichtiger wäre. 50-50. So sehen das Kinder. In der Kinderpsychiatrie können wir ja so allerlei Spiele machen, wo wir sowas rauskriegen. Und da kann ich immer die Mütter nur ermutigen, eben die Kinder mal dem Vater zu überlassen. Das ist deswegen manchmal schwer, weil der Vater eine völlig andere Art hat, mit den Kindern umzugehen, aus unserer Frauensicht oft viel zu rabiat. Der passt nicht richtig auf. Der ist nicht vorsichtig genug. Der hält ihn nicht fest. Du kannst ihn nicht auf diesen schmalen gehen lassen, sage ich. Ne? Das ist zu gefährlich. Komm da runter, das ist zu hoch. Macht der Vater nicht. Der hat so ein Maß von Risiko und Gefahr, was Männer eben haben und was Kinder brauchen, was Jungs brauchen. Und Mädchen haben das auch gerne. Ja, also der Vater ist als Identifikationsfigur, was ist ein Mann, dringend gefragt. Und heutzutage macht man ja diese Resilienzforschung, das heißt also, man forscht, wie stark ist ein Kind, wenn es nach der Erziehung ins Leben geht, was für Faktoren sind stärkend, um einen Menschen fürs Leben fit zu machen und was für Faktoren schwächen ihn. Resiliente Kinder sind also starke Kinder, die den Leistungsanforderungen gewachsen sind. Und da ist aus einer Diplomarbeit ein Zitat: Resiliente Jungen, also Jungen, die gut mit schweren Aufgaben klarkamen, hatten männliche Bezugspersonen als Identifikationsmodell. Deshalb ist auch die Freude groß, dass immer mehr junge Männer Erzieher werden. Dass schon auch im Kindergarten Männer da sind. Hoffentlich auch mehr Lehrer. Wir Frauen dominieren ja diese ganze Erziehungsschiene vollkommen. Und da sind die Jungs manchmal benachteiligt. Also der Vater ist Vorbild. Der Vater ist auch Berater. In den Augen des Kindes ist er der klügste Mensch der Welt. Vati kann man alles fragen und der weiß Bescheid. Und das ist ja natürlich eine ziemlich schwere Verantwortung, weil die Fragen manchmal auch sehr anspruchsvoll sind. Und dann kommt es darauf an, wie die Väter damit umgehen. Ob sie von sich glauben, ich muss auf jede Frage eine Antwort wissen. Oder ob sie sagen, komm, wir gehen mal und googeln das beide zusammen. Ich weiß das auch nicht. So lernt der Junge, ja, der Vater weiß viel, aber wenn nicht, macht es auch nichts. Er weiß jedenfalls, wo man es dann herkriegt. Diese Väter, die so allmächtig erscheinen, die nie ein Stäubchen auf ihrem Anzug haben, von denen die Kinder denken, sowas wie mein Vater gibt es im ganzen Leben nicht mehr. Oder ob sie merken, dass es ein Mensch, der seine Grenzen auch kennt, macht einen großen Unterschied. Berater. Nun ist das natürlich nicht so einfach, dass man die Kinder berät. Sehr oft weiß man selber nicht, wie ist das mit der Schule oder mit dem nachher Berufsausbildung oder wenn der Junge fragt, welchen Lego-Kasten soll ich mir dann kaufen oder soll ich mir wünschen, dann muss man eben das zusammen besprechen. Aber er möchte gern einen Rat vom Vater. Und auch wenn die Tochter fragt, welches Kleid soll ich zur Tanzstunde anziehen, dann kann er auch nicht sagen, ist mir egal. Dann kann er sagen, ich finde hellblau steht dir am besten oder sowas. Berater, auf den gehört wird. Wenn die dann älter werden, ist das schwierig, weil die keine Beratung mehr wollen. Wenn sie in die Pubertät kommen und nach unserer Meinung sehr viel Rat nötig hätten, dann kommen sie nicht und fragen. Das ist ein bisschen schade. Da muss man das mit der Beratung sehr, sagen wir mal, einfühlsam machen. Und manchmal muss man den guten Rat einfach runterschlucken und das Mädchen oder den Jungen was probieren lassen. Das gehört auch zu einem guten Berater dazu. Also das ist der Vater, der viele Qualitäten hat, die kein anderer Mann für dieses Kind, für diesen Jungen oder Mädchen mehr haben wird. Bei uns gab es die Tendenz, das war mit der 68er-Revolution, dass die Kinder alle ihre Eltern beim Vornamen nannten. Das galt als besonders cool und das schien ein gutes Verhältnis zwischen Vater und Kindern anzuzeigen. Dann war dieses Mutter oder Mami nicht dazwischen, sondern einfach nur der Vorname. Das kann man machen, wie man will. Der Respekt leitet sich nicht davon ab, wie man denjenigen nennt. Aber ich denke, einen Vater und eine Mutter, einen Vati und Mutti, gibt es nur einmal auf der Welt. Und diesen Namen würde ich mir niemals nehmen lassen. Vornamen haben andere auch, aber diese Benennung, die zeigt ein besonderes Verhältnis an. Eine Würde für die Eltern und ein großer Schutz für die Kinder. So, und jetzt noch, der geliebte Papa ist der Spielgefährte und der Freund. Das Kind rennt zur Haustür, wenn abends die Schritte des Vaters draußen erklingen oder wenn es das Auto klappen hört, je nachdem. Das Kleine schon freut sich, wartet auf den Vati. Endlich, endlich sieht es den Vati wieder und kann mit ihm spielen. Ich habe ein T-Shirt mal gesehen in so einer Kinder-T-Shirt-Sammlung und da stand drauf, I love my daddy, ich liebe meinen Vati. Fünfmal untereinander, I love my daddy, I love my daddy. Das ist, was die Kinder empfinden. Ich liebe meinen Papa. Es gab mal eine Reklame von Knorr. Ich weiß nicht mehr, für was für ein Produkt, aber irgendwas Gutes zu essen. Und da hat der Junge gesagt, war so ein Junge gezeichnet, der aus der Schule nach Hause gerannt kam und sagte, Mama, was gibt's denn heute zu essen? Und übrigens, heute habe ich Papa ganz für mich. Die beste Nachricht des Tages. Heute Nachmittag wollte sein Vater mit ihm spielen. Und im Westen haben wir, ich weiß nicht mehr, ob das in den 60er Jahren war, Gewerkschaftskampagne für den arbeitsfreien Samstag. Wir haben ja anfangs auch samstags gearbeitet. Ich weiß nicht genau, wie lange das bei Ihnen ging. Aber eines Tages hörte das dann auf und die Gewerkschaft warb dafür, dass der Samstag frei ist. Und ein Werbespruch, weiß das jemand von Ihnen? Samstags gehört Vati mir. Damit haben die geworben. Das ist natürlich etwas euphemistisch, weil der Vater am Samstag auch eine Menge anderes zu tun hat. Aber so war damals noch das Denken. Samstag muss der Vati nicht in die Fabrik, da gehört er mir. Wie lernt man das, ein guter Vater zu sein? Der Mann ist nicht von Natur aus der ideale Vater. Manche ja. Aber viele müssen es lernen. Für uns Mütter ist es einfacher, weil wir mit dem ganzen Heranwachsen des Babys und so schon zu tun haben und mit unseren Hormonen, dass wir natürlicherweise Gefühle fürs Kind haben und auch wissen, wie man es anfasst, wenn es da ist. Und ein bisschen hat man Angst beim ersten Kind, aber im Großen und Ganzen geht das schnell und man lernt sich verstehen mit dem Baby. Ja, also ganz gut hat es der Vater, wenn er einen guten Vater selber hatte. Wenn er ein Vorbild hat. Aha, so macht man das ungefähr. Oder auch, so mache ich es keineswegs. Ich weiß, dass ich mir das am Anfang sehr genau überlegt habe. Will ich die Erziehung so machen wie meine Mutter? Da wusste ich ganz genau Punkte, die ich auf keinen Fall so machen wollte. Aber es kann auch in vielen Sachen einfach ein Vorbild sein. Und der Vater kann in diese Aufgabe hineinwachsen, in dem Maß, wie seine Frau ihn dabei unterstützt. Das ist jetzt sehr wichtig, dass sie weiß, die Erziehung teilen wir uns beide und ich will nicht allein entscheiden, wir besprechen das. Wir können nicht jede Kleinigkeit besprechen, ist vollkommen klar, aber die Grundzüge besprechen wir und wollen uns einig sein. Der Vater erkämpft sich oft das Mitspracherecht zu Hause nicht. Wenn die Frau sehr dominant ist, dann ist es oft so, dass der Vater sich zurückzieht, weil ihm das zu anstrengend ist. Er muss ja im Beruf auch sehr viel kämpfen, um bestimmte Standpunkte und um Projekte, was weiß ich. Und dann ist es oft so, dass der Vater sich zu Hause zurückzieht und sagt, die macht das schon. Und wenn er mal anderer Meinung ist, hat er auch nicht die Kraft, das auszudiskutieren. So soll die Mutter das nicht machen, sondern sie soll tatsächlich ihn immer mit reinziehen, damit er Vater wird. Das ist ja heute schon in vielen äußeren Dingen total ausgefeilt. Zum Beispiel, dass die Väter mit zur Schwangerschaftsgymnastik gehen. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mich kaputt gelacht. Das war in meiner Jugend überhaupt nicht denkbar. Heute ist das üblich. Der Vater lernt schon von Anfang an, was so etwa die Schwangerschaft und Geburt zu tun hat. Viele Väter sind ja auch bei der Entbindung dabei. Das hat meiner nicht gewollt und ich hätte ihn auch rausgeschmissen, also das wäre nichts geworden. Aber viele Väter denken, wenn ihnen diese ersten paar Minuten entgehen, können sie nie wieder ein guter Vater werden. Das ist auch Krampf. Das muss man wirklich so machen, wie man Lust hat. Für viele, die sagen, es ist ein unvergessliches Erlebnis, dass ich dabei sein konnte. Aber andere werden gleich am Anfang ohnmächtig. Ja, die Väter geben natürlich heute auch schon Fläschchen und kaufen Windeln ein und haben Kontakt zur Kindergärtnerin. Das ist bei vielen, ist das so und ist auch keine große Aufgabe. Sondern, wenn es strittige Fragen gibt in der Erziehung, und mein Mann und ich haben uns nie so viel gestritten wie zu der Zeit, als die Kinder klein waren, weil man über 1000 Punkte unterschiedlicher Meinung sein kann. Jeder sieht es entsprechend seiner Herkunftsfamilie oder was weiß ich, unterschiedlich. Und wenn wir da wissen, der Vater ist der Familienvorstand, das ist jetzt ein biblisches Modell. Gott sieht das so für gut an, dass der Vater die Verantwortung für die Familie trägt. Die Mutter kann sich also zurücklehnen und kann sagen, okay, du hast die Verantwortung, wir machen das jetzt so, wie du das denkst. Das heißt nicht, dass er pfeift und sie kommt. Das wird oft ganz, ganz missverstanden, dass sie überhaupt nicht gefragt wird. Ich hatte ein älteres Ehepaar, die kamen in die Sprechstunde zu mir, ein Pfarrer, beide an die 60. Und die Frau hat ein ganz wütendes Gesicht. Und ich dachte, meine Güte, die sind aber ganz schön verstritten. Und dann sagte die Frau, mein Mann hat mir heute Morgen gesagt, dass wir heute zum Psychiater gehen. Stellen Sie sich das mal vor. Der hat den Termin mit mir ausgemacht, hat das nicht vorher mit seiner Frau besprochen. Das geht natürlich gar nicht. Das meine ich nicht mit dem Familienvorstand. So meine ich das nicht. Das ist einfach entwürdigend. So etwas tut man nicht. Habe ich die Namen aufgeschrieben, habe ich erst ihn gefragt, wie ist ihr Name? Und dann habe ich seine Frau angeguckt, da sagte er den Namen seiner Frau. Da habe ich gesagt, danke, das kann sie schon alleine. Das gibt also so Verhältnisse, wo unter Christen ist das auch manchmal sehr verbreitet, dass der Mann wirklich denkt, er muss das denkende Oberhaupt der Familie sein und die Persönlichkeit seiner Frau nicht genug zum Ausdruck kommen lässt. Ist nicht gut für Kinder, nebenbei gesagt. Also, wenn man sich nicht einigen kann, davon war ich ausgegangen, ob der Junge Nachhilfestunden kriegt oder was für ein Geschenk die Kleine zu Weihnachten kriegt oder ob der Freund da schlafen darf oder nicht, unwahrscheinlich häufige Frage, besonders in christlichen Familien, dann soll die Mutter, wenn sie sich nicht einig sein können, sagen, machen wir das so, wie du das siehst. Ich betone das deswegen, weil mir das wahnsinnig schwer gefallen ist, weil ich ja dachte, ich kann es ja schon von fachlicher Seite her viel besser. Ich bin ja Kinderpsychiater, ich weiß, was für Kinder richtig ist. Aber zwischen uns haben wir es immer so gemacht, dass ich gesagt habe, gut, also dann machen wir so, wie du denkst. Denn der Mann hat die Verantwortung. Und dem Kind ist letzten Endes die Lösung, ob das so oder so gemacht wird, nicht so entscheidend wie der Punkt, ob die Eltern sich einig sind. Wenn die Eltern sich wegen eines Kindes streiten, wegen irgendeiner Frage, das ist für das Kind oder für den Heranwachsenden ganz unangenehm. Wenn die Eltern streiten, ist sowieso vollkommen unangenehm. Das macht Kinder unruhig und wuschig, das wollen sie nicht. Und wenn sie dennoch das Gefühl haben, sie sind selber der Anlass zum Streit, dann wirken sie zwar manchmal richtig patzig, aber im Grunde hätten sie es lieber, die Eltern würden sich einig, auch wenn die Entscheidung dann zu streng ist. Das seelisch-geistige, gesunde Heranwachsen von Kindern hängt wirklich von einem stabilen Vater ab, von einer Beziehung zwischen den Eltern, in denen jeder seine Rolle hat. Wenn um die Erziehungsrechte gestritten wird dauernd oder wenn der Vater ganz aus der Erziehung ausgeklammert ist, ist fürs Kind schlecht. Und Sie haben das vorhin ziemlich dramatisch vorgelesen, was den Mädchen und aus den Jungs wird. Das kann man sich gar nicht wichtig genug vorstellen, diese Vaterbedeutung. Wir hatten das mal in der Entscheidung, das ist so eine christliche Zeitschrift, da stand, erziehungsunsichere Mütter und Väter aufgrund von Schwierigkeiten im Rollenverständnis sind im Zunehmen begriffen. Also erziehungsunsicher wegen des Rollenverständnisses. Sind wir nun Partner, ist die Frau so emanzipiert, dass sie immer das letzte Wort hat oder so? Dieses Rollenverständnis, darf ich als Vater stark sein? Nach der 68er Revolution wurden die Männer systematisch demontiert. Ein Mann, der wusste, was er wollte, der eine Meinung hatte, der darauf bestand, der stark war, war nicht der Typ. Angesagt waren die Softies in den Trainingshosen. Und die Lehrer gingen auch so zur Schule und ließen sich von den Schülern mit Vornamen nennen. Sie können sich vorstellen, der Lauf funktioniert nichts mehr. Da kann kein herausfordernder Schulunterricht mehr gemacht werden. Und für die Kinder ist das auch nicht gut. Also wenn da ein schwacher Vater vorhanden ist, dann ist das Kind auch wenig selbstbewusst. Wenn der Vater ein gutes Selbstbewusstsein hat, wird das Kind auch selbstbewusst. Ein Kind wird nicht dadurch selbstbewusst, dass es alles machen darf, was es will. Überhaupt nicht. Davon wird es behindert, sage ich mal, übertrieben. Aber wenn der Vater ein gutes Selbstbewusstsein hat, dann werden die Kinder leistungsfroh, dann sind sie nicht so anfällig für Depressionen und können besser Konflikte lösen. Im Spiegel stand mal, Spiegel Online, es ist der liebende Vater, durch den Mädchen und Jungen den aufrechten Gang lernen. Der liebende Vater, durch den Mädchen und Jungen den aufrechten Gang lernen. Und wie das jetzt im Einzelnen gestaltet wird, darüber muss man mit jeder Familie, die da Rat haben will, extra sprechen. Das kann man nicht sagen, so und so viele Stunden braucht jedes Kind vom Vater die Woche. Sowas geht gar nicht, sondern muss man individuell gucken. Manchmal reicht eine halbe Stunde die Woche, wenn der Junge weiß, dass am Samstag um 3 der Vati für mich da ist. Die Qualität der verbrachten Zeit spielt eine Rolle, nicht, dass man stundenlang im selben Haus ist. Kinder werden depressiv, wurde hier eben angedeutet, wenn der Vati keine Zeit hat. Ich wurde mal von einer Mutter angemeldet, in höchster Not. Mein Junge hat das Messer geschwungen und hat gesagt, er bringt sich um. 10 Jahre. Und da habe ich gesagt, hat der Vater Zeit für den Jungen? Nein, mein Mann ist sehr beschäftigt. Ja, ich sage, wenn er das nicht ändert, dann bringt der Junge sich eines Tages wirklich um. Denn der Junge denkt, wenn mein Vati sich nicht für mich interessiert, wofür lebe ich dann? Ich bin scheinbar zu dumm oder zu hässlich oder was die Argumente sind. Das lohnt sich nicht für Vati, sich mit mir zu befassen. Vati hat seine Kunden, seine Patienten, seine Schüler, seine Arbeitskollegen. Die sind alle für ihn interessant. Und dann hat er in der Gemeinde viel zu tun und dann beim Kaninchenzüchterverein. Also die Leute sind alle interessanter als ich. Wozu lebe ich eigentlich, wenn Vati sich nicht für mich interessiert? Und dann hat die Frau gesagt, ja, ich weiß aber nicht, mein Mann ist wirklich dauernd beschäftigt. Und haben wir hin und her geredet, was könnte man mal machen, und haben was gefunden. Und 3 Wochen später kam wieder eine Mail und also herzlichen Dank für den guten Rat. Mein Mann macht jetzt jeden Samstag 1 Stunde mit dem Jungen schnitzen oder Fahrradfahren oder jedenfalls nur Vater und Sohn. Und eben sind sie gerade von einer Fahrradtour wiedergekommen. Und der Junge kam zu mir in die Küche gerannt und sagte, Mutti, das war so cool heute. Und dann kam der Vater rein und sagte, du glaubst nicht, was mir der Junge unterwegs alles erzählt hat. Beide waren glücklich und alle Selbstmordideen waren vergessen. Das sagen die Kinder nicht. Manchmal geben sie mit etwas unangenehmen Methoden ihren Wunsch Ausdruck. Vati, hab doch mal Zeit für mich. Zum Beispiel, die stören, wenn der Vater sich vor dem Fernseher entspannen will. Denn nerven die. Sie wollen einfach eine Reaktion vom Vater haben, dass er sie einmal anguckt. Und wenn er sagt, sei ruhig, ist noch besser, als wenn er gar nichts sagt. Negative Zuwendung nennen wir das. In der Kinderpsychiatrie haben wir natürlich viel so Kinder gehabt, die auf ihre Väter aus irgendwelchen Gründen verzichten mussten. Und dieses störende Verhalten, das gewöhnen sich dann Kinder auch an und stören dann auch in anderen Umgebungen, weil sie gelernt haben, nur wenn man stört, kriegt man Aufmerksamkeit. So ist es jedenfalls bei meinem Vati. Also wenn sie nerven, steckt manchmal dahinter, Vati, hör mir doch mal zu, komm doch mal mit mir. Was machen alleinerziehende Mütter? Die haben nun ganz andere Probleme. Es ist kein Vater da, mit dem sie und ihre Kinder täglich sprechen könnten. Aus den verschiedensten Gründen. Für Kinder ist das ein wahnsinniger Schmerz, wenn der Vater nicht da ist. Wenn zum Beispiel der geschiedene Vater sich keine Zeit nimmt. Wenn er nicht zu Besuch kommt oder den Sohn, die Tochter zu Besuch holt. Das ist für die Kinder ein lebenslanger Schmerz. Sie hören oft auf, davon zu reden, weil sie merken, Mutti mag das Thema nicht. Kann ich wieder zu Vati fahren? Nein. Und wenn man 3-mal gefragt hat, dann merkt das Mädchen ja auch, das Thema ist hier unerwünscht. Aber vergessen tut das ein Kind nie. Die Sehnsucht nach dem abwesenden Elternteil bleibt immer. Und wer von Ihnen das selber durchmachen musste, kann mir recht geben. Eine Frau kam mal mit ihrer Tochter, die war in der Realschule, weiß ich, 8., 9. Klasse, die hat in den Noten abgesackt, von 2 auf 3. Da habe ich gesagt, darf ich mal fragen, kommen Sie deswegen zum Psychiater? Ja, also, und wir können auch nicht mehr so richtig miteinander reden. Dann hat sie gesagt, wir sind geschieden. Na, dann dachte ich, ja, und dann haben wir die Mutter ins Wartezimmer geschickt und dann habe ich zu der 15-, 16-Jährigen gesagt, du sehnst dich nach deinem Vater, nicht? Kamen sofort die Tränen aus den Augen. Das war das Hauptproblem, was dieses Mädchen hatte. Warum kümmert sich mein Vater? Warum erkundigt er sich nicht nach mir? Oder irgendwo habe ich das gelesen, ein Junge, der seit Kleinkinderzeit keinen Kontakt zu seinem Vater hatte, schickt ihm sein Abi-Zeugnis. Das jahrgangsbeste Abi-Zeugnis. Vater reagiert nicht. Aber wie die Sehnsucht dieses Jungen die ganzen Jahre gewesen ist, dass doch mal Vati sehen könnte, was ich alles kann, dass doch mal Vati stolz auf mich wäre. Das kann man sich nur ansatzweise vorstellen, wenn man in der glücklichen Lage ist, einen guten Vater um sich zu haben. Also diesen alleinerziehenden Müttern, die ja wirklich so viele Probleme haben, dass das niemand nachvollziehen kann, die haben sich ja auch nicht umsonst von dem Vater getrennt, da sage ich, versuchen sich an die eigene Kindheit zu erinnern, oft sind die auch schon aus geschiedenen Familien, und erinnern Sie sich an die Sehnsucht, die Sie zu Ihrem Vater hatten. Dann können Sie verstehen, wie die Tochter sich auch nach ihrem Vater sehnt. Und obwohl Sie den überhaupt nicht verknusen können, was Ihr gutes Recht ist, Ihre Tochter sieht das anders. Also Vater und Mutter sind hier auf der Ebene und hier unten sind die Kinder Und für die bleibt der Vater der einzige Vater im Leben und die Mutter die einzige Mutter im Leben. Die Mütter ermutigt, versuchen Sie doch, dem Kind diesen Wunsch zu erfüllen, wenn es Ihnen irgendwie möglich ist. Und der zweite Punkt, vergeben Sie Ihrem Ex-Gatten oder der Ex-Gattin immer wieder. Nicht nur die alten Sachen, die damals zu Trennung und Scheidung geführt haben, sondern jedes Besuchswochenende, an dem die Kinder beim Vater zu viel Fernsehen, an dem die zu viel bei der Oma sind und die mit Schokolade vollstopft, immer wieder vergeben und in 14 Tagen darfst du wieder zum Papa. Oh, das ist schön. Diese Streitigkeiten kennen vielleicht einige von Ihnen in der Kinderpsychiatrie, hatten viel damit zu tun. Also die Mutter sozusagen oder der Vater muss den Kindern ein gutes Bild von dem abwesenden Elternteil vermitteln. Es schenkt ihnen sozusagen einen guten Vater oder eine gute Mutter. Wie man die Kraft dazu kriegt, ist eine andere Frage. Ich hatte ja sehr viele Mütter, die nichts von Jesus wussten. Da habe ich immer mir irgendwas überlegt, wie das gehen könnte. Bei Jesus kann man sich die Kraft holen. Wenn man Christ ist, kann man sich die Kraft für diese völlig unmögliche innere Haltung, menschlich gesehen unmöglich, kann man sich die Kraft holen. Und wenn man noch nicht gläubig ist, hilft es vielleicht, einfach den Schmerz des Kindes nachzuempfinden. Ist Ihnen zu warm? Nein? Sonst machen wir mal zwischendurch einen Schuss frische Luft rein. Geht noch, gut. Die Aufgaben des Vaters, das ist jetzt das letzte Kapitel. Ich glaube, dass ein Mann nirgendwo größere Verantwortung hat als bei Familie und Kindern, wenn sie allein an die Nachhaltigkeit der Erziehungsaufgabe denken. Sie stellen praktisch die Weichen für die nächsten 70, 80 Jahre, je nachdem, wie alt Ihr Kind wird. Haben Sie als Vater und als Mutter eine Aufgabe, ein Konzept zu entwickeln oder einen Menschen fit zu machen für das Leben, von dem wir ja wissen, wie es geht und was ein Mensch dazu braucht. Eine wirklich nachhaltige Aufgabe und sehr verantwortungsvoll. Denn wir geben unseren Kindern Werte mit. Wir bringen ihnen bei, was gut und böse ist, was sie dürfen oder nicht. Und das ist eine unendlich verantwortungsvolle Aufgabe, so ein kleines Wesen ins Leben zu entlassen. Denn die Kinder sind nicht von Natur aus gut, wenn sie auf die Erde kommen, wenn sie auf die Welt kommen. Jeder, der kleine Kinder beobachtet, weiß, was sie für schreckliche, egoistische, streitsüchtige, cholerische, hinterlistige Wesen sein können. Und wenn man Kinder lässt, sich so entwickeln lässt, wie sie sind, dann werden das Tyrannen, unangenehme Menschen, mit denen keiner gern zu tun haben will, weil sie immer der Erste sein wollen, immer Hauptperson sein wollen, sich nicht warten wollen und alle diese Dinge. Und das müssen wir ihnen alles beibringen. Aber ich fange mal mit dem Glauben an. Wir Christen möchten natürlich unseren Kindern auch den Glauben vermitteln. Und die Bibel fordert sogar auch dazu auf, das zu tun. Da gibt es zum Beispiel ein Wort, Epheser 6, Vers 4. Ihr Väter, reizt und ärgert eure Kinder nicht durch verkehrte Behandlung, sondern erzieht sie liebevoll und weist sie zurecht, so wie der Herr erzieht und zurechtweist. Wir sind alle in der Erziehung von Jesus und er bringt uns auch im Laufe unseres Lebens auf eine bessere Spur, als wir am Anfang sind. Und so sollen wir das mit den Kindern machen. Oder Kolosser 3, 21. Ihr Väter, reizt und ärgert eure Kinder nicht durch übertriebene Strenge oder durch Ungerechtigkeit, sonst schüchtert ihr sie ein und sie verlieren allen Mut. Und es gibt manche Mädchen und Jungen, die vor ihrem Vater Angst haben. Das hat mir heute gerade noch ein Mann erzählt, der zwischen 40 und 50 ist. Um 19 Uhr kam mein Vater aus der Werkstatt rein und ab halb sieben waren wir in Panik zu Hause. Mein Bruder und ich waren in Panik. Also die hatten Angst vor ihrem Vater. Das habe ich bei über Heidi Klum gelesen. Heidi Klum, diese schöne Dame mit den feinen Moden. Ich hatte Angst vor meinem Vater, sagt sie. Eine Familie kam zur Sprechstunde. Der Vater sagte, wir haben überhaupt keine Kommunikation mehr. Die Tochter lernte Krankenschwester, aber im Westen, das fiel mir schon auf. Die war ganz weit weg von zu Hause gezogen und wollte da Krankenschwester werden. Also zwischen uns gibt es gar keine Kommunikation, sagte der Vater. Und seit wann und wie hat das angefangen und so. Und da sagte die Tochter, ja, das war seit dem Zwei-Wege-Gespräch. Aha, habe ich gesagt, was war das denn für ein Gespräch, das Zwei-Wege-Gespräch. Ja, sagt der Vater, meine Tochter hatte einen Freund, der kein Christ ist. Und da habe ich ihr gesagt, entweder nimmst du diesen Mann und dein Weg führt von Jesus weg, schlimmstenfalls in die Hölle, oder du lässt von diesem Mann, dann kannst du selig werden. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. So was Entsetzliches einer erwachsenen Tochter, die war über 18. So, das war ein Vater, der vollkommen die Grenzen der Persönlichkeit seiner Tochter überschritten hat, der gar keine Vorstellung davon hatte und ihr auch nichts zugetraut hat. Und hat auf eine Weise, die auf die Tochter nur angstmachend wirkte, sie hat erzählt, wie sie völlig hilflos hinterher rumgehangen hat und überhaupt nicht wusste, was los war, warum der Vater so wütend war und warum das gleich mit Hölle und Himmel was zu tun haben soll. Darauf war sie weit weggegangen und war lange nicht zu Hause gewesen. Und die haben nun versucht, das wieder in Gang zu bringen, die Kommunikation. Ich weiß nicht, ob es gelungen ist. So dürfen wir mit unseren Kindern nicht reden. Auch die Väter nicht, auch wenn sie Jesus gehören nicht. Jesus redet nie so mit uns. Der legt eine Zartheit und eine Einfühlsamkeit an den Tag, dass man manchmal staunt. Manchmal denkt man, Herr, du hättest es auch wirklich, ich hätte verdient, wenn du es mir ein bisschen gröber gesagt hättest. Ich weiß es ja eigentlich, ich tue es doch immer wieder. Immer wieder vorsichtig und liebevoll, nachdrücklich kommt Jesus zu uns, um uns auf den rechten Weg zurückzuziehen. Und so können wir mit den Kindern gehen. Ja, und jetzt eben die Frage des Glaubens. Da werden im Alten Testament die Väter sehr häufig angewiesen, ihren Kindern zu erzählen. Also im Volk Israel. Der Vater wird dazu angehalten, den Kindern zu erzählen, was war denn damals in Ägypten und mit dem Auszug und der ganzen Geschichte von Israel. Ihr Väter, erzählt das euren Kindern. Und wenn sie euch fragen, wozu ist dieses Denkmal da? Zum Beispiel, nachdem die alle durch den Jordan gegangen waren, haben sie da Steine aufgeschichtet zur Erinnerung. Und wenn die Kinder fragen, Vater, was sollen die Steine da? Dann erzählt ihnen immer wieder. Und es ist heute noch genauso, dass die Väter den Kindern biblische Geschichten erzählen sollen. Der Vater ist sozusagen für die Hausandacht zuständig. Dafür, dass die Familie sich versammelt, was weiß ich, einmal am Tag beim Abendessen und dass von Gott gesprochen wird. Kindgemäß, je nachdem so, wie die Kinder das verstehen. Nicht langweilig, nicht moralisch predigend. Unser Vater las immer die Kalenderzettel vor und das war furchtbar langweilig, das habe ich noch in Erinnerung. Wenn es geht, also so, dass es die Kinder interessiert, dass sie Spaß dran haben. So kann man den Kindern Lust machen auf den Glauben. Das Schönste ist natürlich, wenn sie merken, dass mir der Glaube auch was ausmacht, dass ich was davon habe, dass das keine Formalitäten sind, damit ich mich in der Gemeinde sehen lasse, sondern dass ich das brauche. Das ist eine ganz gute Hilfe für die Kinder, aber trotzdem gehört auch Ausbildung dazu, dass man sie auswendig lernen lässt. Kinder können ja sehr gut auswendig lernen. Wir haben unsere dann Psalmen gelehrt, nicht den 119., aber kleine Psalmen. Die können sie jetzt noch. Was sie im Kindesalter lernen, das hängt sich fest. Und wenn man dann sagt, schön hast du das aufgesagt, oder mein Vater hatte das gerne, wenn der Enkel einen Psalm aufsagte, und da waren die Kinder stolz. Das, also wir sollen ihnen erzählen vom Glauben, das ist wichtig. Nun ist das nicht so einfach, eben diese Leitung der Familie zu übernehmen, weil da so viele Gefühle vorkommen und so viele, ja, so Kleinigkeiten, kleine Streitereien. Wann sollen die zu Bett gehen? Oder wir hatten heute eine Klopperei auf dem Schulhof, Papa, hör doch mal zu. Und der Vater hat wirklich zu allem anderen Lust, als jetzt diese Geschichte anzuhören. Aber tun Sie das. Nehmen Sie auch die Erschöpfung der Mutter wahr. damit die Mutter auch entlastet wird. Es gibt immer noch Männer, die heute denken, das bisschen Haushalt macht sich von allein und mit den Kindern hast du es doch locker, wenn du wüsstest, wie schwer ich es am Arbeitsplatz habe. Da jetzt viele Väter in Elternzeit gehen, kann diese Einschätzung korrigiert werden. Das finde ich ganz gut. Kann der Vater das einfach mal selber erleben, wie das ist. Bedeutet der Glaube dem Vater etwas? Oder ist das eine leere Formsache? Also, sich in die Erziehung einzumischen, das ist die Aufgabe des Vaters. Väter ermutigen, trauen mehr zu als Mütter. Sie reden anders mit den Kindern, sie benutzen mehr unbekannte Worte, alles erforscht worden. Benutzen mehr Fremdworte oder unbekannte Worte und sind, ohne es zu merken, ständige Mutmacher. Oder ein anderes Zitat, Beziehung und Erziehung in früher Kindheit. Das ist eine Studie, die über 20 Jahre gemacht wurde mit denselben Familien. Und da hat man verschiedene Dinge gemessen, unter anderem, wie lange verbringt der Vater Zeit mit dem Kleinkind. Und das wurde dann gemessen, einmal im Jahr oder so. Und das war ganz klar, die Väter, die schon mit dem Zweijährigen mehr Zeit verbrachten, hatten mit dem 18-Jährigen bedeutend weniger Probleme, eine Aufgabe zu lösen. Die kriegen dann, die Pubertierenden und der Vater kriegen dann eine gemeinsame Aufgabe gestellt. Und die aneinander gewöhnt waren von Kindheit an, die machten das locker. Die anderen hatten enorme Schwierigkeiten. Die Spieleinfühligkeit, so nennen die das hier, also wie der Vater spielt, was der für eine Art zu spielen hat, ist für das Kind unheimlich herausfordernd. Anders als wir, die wir immer was spielen, was das Kind zu leicht findet, sage ich jetzt mal, erfordert der Vater vorsichtig das Kind heraus. Und so werden die Kinder selbstständig in ihren Beziehungen. Und das brauchen Kinder, um Freude zu haben, um sich wertgeachtet zu fühlen, um ein gutes Selbstbewusstsein zu haben. Und wenn ich mit dem Beamer besser zurechtkäme, dann hätte ich Ihnen Bilder gezeigt, was Väter mit Kindern machen. Da habe ich ein ganz niedliches Foto, wo ein Vater im Kinderzimmer sitzt mit seiner Tochter und aus Puppengeschirr Kaffee trinkt. Oder ein Bild, wo der Vater mit seinem kleinen Jungen durch den Park joggt. Ne? Vater und der Kleine hinterher. Wunderbare, unvergessliche Momente. Kostet kein Geld. Kostet vielleicht nicht mal Zeit. Der Vater kann den Jungen zum Joggen mitnehmen. Dauert dann länger, ja, aber hat er dem Kind eine große Freude gemacht. Oder eine Aufnahme, die mir auch immer sehr gefällt. Ein Vater und ein Junge stehen mitten in einem Erntefeld. Roggen ist goldgelb, kurz vor der Ernte. Und gucken sich die Ähren an. Können sich vorstellen, was das für den Jungen für ein wunderbares Erlebnis ist. Und zu solchen Erfahrungen und Überlegungen möchte ich Sie wirklich anregen. Denn gerade in unserer Zeit, die auch die Geschlechterrollen ja so vermischen will, darüber hören wir sehr viel und die Kinder lernen ja auch in der Schule, dass es ganz egal ist, ob man Mann oder Frau ist. Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass die Kinder eine sichere sexuelle Identifikation erwerben. Dass das Mädchen an der Mutter sich orientieren kann, aha, so sind Frauen. Und der Junge am Vater, so sind Männer. Ob er das dann will oder nicht, ist eine andere Frage. Aber er weiß jedenfalls, so sind Männer. Und darum sind sie so sehr wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Da wünsche ich Ihnen viel Mut dazu und Gottes Segen. Und Sie werden auch viel Vergnügen dabei haben. Mit den Kindern zu spielen, ist sehr entspannend. Danke.
Ich weiß nicht, ob vielleicht sich bei den einen oder anderen noch Fragen ergeben hatte. Frau Dr. Steinberg ist gerne bereit, auch Fragen noch zu beantworten. Ja, jetzt eine Möglichkeit, also dass man sie lautstellt und wer es nie lautstellen möchte, ist so hinterher noch die Möglichkeit, dann unter vier Augen noch ein paar Dinge anzusprechen, die interessant sind oder die Sie bewegen.
Manchmal ganz gut, wenn jemand fragt, bringt der andere Leute auch noch auf Ideen. Thank you. Das ist sehr gut, dass Sie das fragen. Geht es dabei immer um den leiblichen Vater oder um den Mann, der die Vaterrolle übernimmt? Beides ist gleich gut. Wenn der Vater nicht da ist, aus welchem Grunde noch immer, ist das Allerbeste, wenn der Junge dann einen anderen Vater bekommt. Und wenn der die Pflichten so wahrnimmt wie ein richtiger Vater und wenn die beiden sich einig sind. Wir haben natürlich immer die Fälle gehabt, wo dann die Kinder gesagt haben, du bist gar nicht mein richtiger Vater. Oder die Mutter hat gesagt, das ist nicht dein Sohn, mit dem kannst du nicht so streng sein. Das ist dann schlecht, ne? Also da muss wirklich die Mutter, den Pflegevater, den Zweitvater oder was weiß ich, ganz ernst nehmen und er darf miterziehen. Aber das ist für die Kinder ein großes Glück, wenn sie dann einen anderen Vater bekommen. Deshalb wird der leibliche Vater lebenslang bleiben. Und in der Pubertät ganz oft wollen sie den dann auch kennenlernen, wenn das irgendwie noch möglich ist. Auch Pflegekinder oder Adoptivkinder suchen dann danach. Da muss sich der Pflegevater aber keinen Kopf machen. Er hat die Rolle im Leben dieses Kindes und er will aber seinen leiblichen Vater einfach mal sehen. Wer traut sich noch? Gut, dann mach mal Schluss und dann bin ich noch einen Augenblick da hinterher. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Dieses ist ein Heftchen, Heilung ist möglich. Da habe ich geschrieben über Depressionen, Pubertätskrise und Sucht, Pornografiesucht und eine Predigt von Lutz Schäufler ist da drin. Und dieses ist ein Buch, was im Januar erst rausgekommen ist, das habe ich ganz alleine geschrieben, mein erstes Buch. Die Frau im Fahrstuhl der Gefühle. Für Frauen und auch für Männer interessant, haben mir manche Männer schon gesagt. Beten wir noch, ne? Himmlischer Vater, danke, dass du uns Kinder anvertraust. Das ist so eine hohe Verantwortung, dass wenn wir das alles vorher wüssten, wir uns gar nicht trauen würden. Aber du traust uns das zu. Danke für alle unsere Kinder. Danke für diese wunderbare Entwicklung, die uns so zum Staunen bringt, wo man manchmal einfach, ja, man sieht dich an der Arbeit, wenn man Kinder betrachtet. Gib allen Eltern Mut, Einigkeit untereinander, Frieden mit dir und zeige ihnen auch, wie sie sich entscheiden können in manchen Punkten. Segnet alle Familien. Lieber Herr, gerade in unserer Zeit, segne alle jungen Leute, die eine Familie gründen wollen. Anders können Kinder nicht gesund aufwachsen als in einer Familie. Das hast du so gedacht und das gilt heute noch genauso. Hilf du den jungen Familien, stark und fest zu werden und zu bleiben. Und segne uns heute Abend mit deinem Frieden. Amen.